Und ich habe schon gesagt, in der letzten Woche, wo das Problem liegt bei jeder Kulturkritik, bei der Kultur überhaupt und warum die Kulturkritik überhaupt möglich ist, ich wiederhole das in zwei Sätzen. Nämlich, dass die Kultur basiert, ist nur mein Ziel, basiert sich auf einer Norm und auf einer Idealvorstellung, auf der Vorstellung, wie es sein soll. Im Unterschied zu dem, was ist. Und so fragt man sich, wie ist es möglich, dass die Norm sozusagen das Faktische, das Reale überspielt. Also warum jede Kulturkritik irgendwie auch antiplausibel zu sein scheint. Und warum alle im Grunde glauben, wenn man etwas Kulturkritisches sagt. Also wenn man etwas Kulturkritisches sagt, dann appelliert man an die Macht des Faktischen. Man sagt, was auch immer sie denken und auch immer sie für eine Norm halten und was auch immer sie als Gesellschaftsideal, das irgendwo in der Zukunft verwirklicht werden kann oder verwirklicht werden soll, verkünden, auf jeden Fall siegt die Realität, die Faktizität, die Wirklichkeit und es ist wahrscheinlich auch gut so, weil ihre Vorstellungen sind viel morbider und viel subjektiver und viel abstrakter als das Leben selbst. Und wenn das Leben sieht, erstens muss das Leben sehen, weil das Leben einfach mächtiger ist und kräftiger ist. Und zweitens ist es auch gut, dass das Leben sieht, weil es eben lebendiger ist, ja, einfach in diesem Sinne besser ist auch als alle Spinnereien, ja, oder Träumereien. Also das ist diese Einsicht, das ist diesen Glaube an die Macht des Faktischen, an die rettende Macht des Faktischen, die, wie gesagt, jede Kulturkritik plausibilisiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich schon darauf hingewiesen, was jede Kulturkritik unglaubwürdig macht. Und zwar nicht auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick ist jede Kulturkritik glaubwürdig, auf dem zweiten Blick ist sie ein bisschen unglaubwürdig. Sie ist ein bisschen unglaubwürdig, weil sie, wie gesagt, nicht anders vorgehen kann, als sich selbst positiv und normativ zu setzen. Wenn ich also sage, es ist besser lebendig zu sein als tot, es ist besser gesund zu sein als krank. Es ist besser, glücklich zu sein als unglücklich, ja, und so weiter und so fort. Es ist besser also, real zu sein und stark zu sein, als träumerisch zu sein, schwach zu sein. Dann ist es eine Setzung, es ist eine normative Setzung, die eine große kulturelle Tradition hinter sich auch hat, immer schon hat, noch seit der Zeit mit der Einzelnen. Man kann das bei Platon, bei einem anderen finden, man kann das bei Aristoteles finden. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich eine Kulturkritik übe, nicht vermeiden kann, normativ zu reden und sich dadurch einzuschreiben, die kulturelle Tradition. In diesem Sinne werde ich sozusagen von der kulturellen Tradition, wie man so sagt, vereinnahmt. Und zwar vereinnahmt, noch bevor überhaupt angefangen wird. Und dieser zweite Blick oder diese grundsätzliche Schwäche jeder Kulturkritik, die auf den zweiten Blick deutlich wird, die ist ja auch der Grund, warum man nicht nur mit der Kultur unzufrieden ist, sondern auch mit der Kulturkritik unzufrieden ist. Man sucht immer wieder und immer weiter und bemühen sich um eine mögliche Position, die auf der einen Seite kulturkritischer wäre, auf der anderen Seite aber diese Vereinnahmung ausschließen könnte. Und über diese Strategien würden wir sprechen. Ich beginne aber mit Freud, weil Freud in einer sehr interessanten Lage sich wieder gefunden hat in den 20er Jahren. In einer Lage, die für ihn irgendwie psychologisch unerwartet war. Ich versuche zunächst einmal diese Lage zu klären und wie er darauf reagiert, das ist ganz spontan. Ich möchte die ganze Psychoanalyse nicht wieder diskutieren. Erstens, na, ich gehe davon aus, dass also sozusagen eine vulgäre Psychoanalyse beherrscht ja jeder irgendwie. Irgendwie jeder weiß was, weiß Bescheid. Was man generell so von der Psychoanalyse weiß, entspricht, wie es immer so ist, entspricht und entspricht nicht der Wahrheit. Nun, wenn man jetzt versucht, sozusagen sich zu fragen, was die Wahrheit ist, die Psychoanalyse, und man vertieft in diese ganze Diskussion, das ist interessant, das ist aber nicht das Thema dieses Semesters. Für meine Zwecke genügt irgendwie, auf einer gewissen Ebene genügt diese Vulgärvorstellung von der Psychoanalyse, die alle automatisch haben, sozusagen eingesaugt haben mit dem Milch dieser Kultur. Ich sage nur zwei Sätze dazu, damit sozusagen die Lage klar wird. Die ganze, diese Geschichte mit der Psychoanalyse beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts, als die kulturelle Ordnung, soziale Ordnung, politische Ordnung, ökonomische Ordnung, extrem stabil zu sein scheint. So stabil wie niemals in der Menschheitsgeschichte. Zum ersten Mal entstehen in Europa auf vielen Ebenen die Diskussionen darüber, was es bedeutet, in einer stabilen Ordnung, kulturellen, politischen stabilen Ordnung zu sein und überhaupt dauerhaft zu leben. Es ist interessant, dass man diese Diskussionen vor dem 19. Jahrhundert eigentlich nicht findet. Wenn man die Kulturgeschichte und diese Diskursgeschichte überblickt, dann merkt man, dass das Leben im Sinne weltlicher irdischer Existenz, ja, also die Bedingungen der irdischen Existenz immer verstanden wurde, als Wandel oder Veränderung. Ja, ich meine, man hat immer gesagt, ab der Bibel und ich weiß nicht was, man hat immer gesagt, alles vergeht und zwar schnell. Ja, alles zerfließt und wird zerstört und zwar fast sofort. Ja. Fast nichts überlebt. Menschen, die Werke des Menschen sind sehr unstabil. Und sozusagen nur die Natur bleibt. Und die Natur ist ein Verb, die Natur ist keine Stabilität. Und deswegen sind alle Träume, die man generell in der kulturellen Tradition finden kann, sind die Träume von einer kulturellen Stabilität. Beginnend, nicht wahr, mit Bibel, wenn man die kulturelle Tradition europäisch nimmt. Es ist ein Traum von einer Stadt, ja, von dem himmlischen Jerusalem. Das heißt von einer Stadt, in der es keine Natur mehr gibt. Wer sozusagen in der Innenstadt von Jerusalem war, der versteht, was der himmlische Jerusalem ist. Das Jerusalem ist eine große Maschine zur Naturvernichtung. Ja. Wenn man da so ein bisschen Stück Gras findet, man macht sofort Stein da. Der Traum von Jerusalem ist das der Traum von einer ewigen, unveränderbaren Stadt, ja, die sozusagen dem Wandel und den Zyklen der Natur nicht mehr unterworfen ist. Eine ewigen Stadt, die so steht, wie sie ist. Ja, sie kann vielleicht repariert werden, sozusagen verbessert werden, aber sie können nicht verändert werden. Und der gleiche Traum findet man sicherlich auf einer anderen Ebene bei Plato in seinem Traum von einer ewigen Utopie, ja, einem ewigen Staat, der eine kulturelle Ordnung etabliert, die sich mit der Zeit nicht ändert. Also das ist im Grunde so der Platonismus pur. Und liest man alle Utopien und Zukunftsprojekte der Vormoderne, sagen wir so, findet man immer diesen Traum von einer Welt, die diese zwei Grundmerkmale aufweist, nämlich diese Welt ist erstens künstlich, also wie der himmlische Jerusalem oder platonische Staat. Das heißt, es handelt sich um ein Staatsgebilde, eine kulturelle Ordnung, die künstlich produziert nach der Regel der Vernunft. Das heißt unnatürlich oder einzig. Einzig natürlich dem Werden und den zyklischen Zeiten entzogen und deswegen auch utopisch und wünschenswert. Man will eine künstlich hergestellte ewige Ruhe, um sich sozusagen von den Strapazen des natürlichen Werdens zu erholen, und zwar ewig zu erholen. Das ist sozusagen. So, erstmals in der Geschichte der Menschheit entstand eine reale Möglichkeit einer Naturbeherrschung durch die technische Entwicklung im 19. Jahrhundert und damit verbundene politische Stabilität in Europa über viele Jahrzehnte, entstand der Eindruck einer neuen Gesellschaft, einer neuen de facto existierenden Gesellschaft. Die vielleicht verbessert oder repariert werden kann, die aber eine gewisse Stabilität ausweist, und zwar in diesen zwei Aspekten. Erstens ist diese Gesellschaft fast vollständig künstlich. Das heißt, sie ist ja nach einer gewissen Verfassung entworfen. Das ist sozusagen das große Erbe der Aufklärung, dass die Rechten und Pflichten der Bürger werden bestimmt nicht nach der Tradition, nicht an den Werten. Man fragt sich nicht mehr, wie eine Familie zum Beispiel durch ihre Naturgeschichte adelig geworden ist. Ja, und warum sie irgendwo geschichtlich oder naturgemäß Rechte haben, die andere nicht haben. Also was ist das? Sondern man beginnt von Punkt Null mit einer Verfassung, das heißt mit einer künstlichen Festlegung der Rechten und Pflichten der Einzelnen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bekommt man die Mittel, um diese künstliche Verfassung effektiv durchzusetzen und zu stabilisieren. Das sind die technischen. Das heißt, man hatte der Eindruck, man hat diesen Traum vom himmlischen Jerusalem oder vom utopischen platonischen Staat, also von dieser Künstlichkeit plus Stabilität, zumindest partiell erfüllt. Und wenn man zum Beispiel sagt, Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts, man muss diesen Fortschrittsglauben eben verstehen als ein Gefühl nach dem historischen, sozusagen, nach dem Ende der Geschichte, wenn man will. Ja. Man verwechselt jetzt sehr oft übrigens in der kulturellen Reflexion die Idee der Geschichte und die Idee des Fortschritts. Der Fortschritt ist ein Phänomen, der kommt nach dem Ende der Geschichte. Die Geschichte ist eine Naturgeschichte oder eine Geschichte des Kampfes und der Widersprüche. Und sie führt im Endeffekt zur Schaffung einer Ordnung, die nicht mehr in Frage gestellt wird, das heißt nicht mehr zerstört wird, zerstört werden kann, zu einer Ordnung, die eine gewisse von der Natur unabhängige Stabilität aufweist, Ist zunächst einmal so ein Gebilde entstanden, kann man innerhalb dieses Gebildes so etwas wie einen Fortschritt veranstalten. Das heißt eine Verbesserung und Verschönerung dieser Struktur. Diese kontinuierliche, eindimensionale Fortschritt, also diese Idee des 19. Jahrhunderts und der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat eben zu tun mit der Idee der Unzerstörbarkeit der Grundlagen der kulturellen politischen Ordnung in Europa damaliger Zeit. Und diese Unzerstörbarkeit ist, wie gesagt, hat zwei sehr traditionelle Stützen. Das ist die Künstlichkeit und technische Überlegenheit. Das sind zwei Grundelemente. Künstlichkeit entzieht diese Ordnung der Macht der Natur und Technik sichert diese Distanz. Unter diesen Umständen, zum ersten Mal in der Geschichte, beginnt man sich zu fragen, gibt es vielleicht in dieser Ordnung etwas, was diese Ordnung untergraben kann, und zwar in einem gewissen positiven Sinne untergraben. Und es ist ganz klar, was man da findet. Ja, man fragt sich, was ist von der Natur innerhalb der Zivilisation geblieben? Und die Antwort ist ja ganz klar, das ist der Mensch. Der Mensch bleibt ein unreduzierbares und unreduziertes Stück Natur innerhalb des himmlischen Jerusalem. Und da ist plötzlich entsteht der Bruch, aus dem im Grunde die ganze Kulturkritik des 19. Jahrhunderts entsteht. Im Grunde der Tenor dieser Kulturkritik besteht im Folgenden. In der Frage, ist es möglich, dass der Mensch als natürliches Wesen im Kontext der kulturellen, zivilisatorischen, technischen, künstlerischen und sonstigen Ordnung stabil überlebt? Oder der Mensch muss auch künstlich werden, wie es die Religion immer gesagt hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Religion hat immer gesagt, ohne Metanoia, ohne Veränderung des Menschen, ohne dass man den realen, natürlichen Menschen durch einen anderen ersetzt, nämlich einen geretteten Menschen, einen Engel, eine reine Seele, einen Menschen nach der Erleuchtung im Buddhismus oder einen Menschen, der sozusagen sich völlig verändert hat durch die Einsicht, ja, im Sinne von Platon. Das heißt, kann sozusagen die Änderung der Ordnung ausreichen, um diese Ordnung zu stabilisieren, oder diese Ordnung ist ja nicht stabilisierbar und bedroht. Und zwar, diese Ordnung ist bedroht nicht von außen, nicht von der Natur, wie es früher war, nicht von dem Wandel der Geschichte oder dem Wandel der Natur insgesamt, sondern ist bedroht von innen, und zwar von diesen natürlichen Überresten, nicht überwunden Überresten der menschlichen Natur selbst, also vom Menschen bedroht, vom Individuum. Das ist zunächst einmal eine neue Bedrohung, eine akute Bedrohung, auf der die ganze Aufmerksamkeit des Jahrhunderts konzentriert. Auf der anderen Seite, merkwürdigerweise wie immer in diesem Falle, eine Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, sich von der Langeweile der Utopie zu retten, ja, und ein neues Abenteuer zu erleben. Und wenn man so prägende Autoren des 19. Jahrhunderts liest, eben um die Mitte des Jahrhunderts, also 60er, 70er Jahre, man findet ständig diese Figuren, man findet sie in verschiedenen Varianten. Das ist sozusagen diese Naturreste. sicherlich prägend für viele Autoren, inklusive und vor allem für Freud, war die Erzählung von Dostoevsky, also von Nietzsche, ja, aus der Zeit, aus den 60er, 70er Jahren. Und in dieser, eine Szene aus einer solchen Erzählung ist die Geschichte eines Kristallpalastes. Ja, ich glaube, erzählt, das Kristallpalast ist auch sozusagen völlig durchsichtig und vernünftig gebaut wurde, aus Glas, aus Kristallglas. Und alle Menschen waren glücklich, aber einer wurde vergessen, weil er sehr betrunken war. Ja. Und als er dann aufgewacht war, völlig so in der Kurze, und stinkend und irgendwo da in schlechter Laune nach der Betonung. Ja. Und er hat diesen Kristallpalast gesehen und hat gesagt, ja, brauche ich eigentlich diesen Kristallpalast? Ich brauche diesen Kristallpalast nicht. Und hat sozusagen diesen Kristallpalast einen Tritt gegeben und dieser Kristallpalast ist jetzt zerbrochen. Alle unter sich begraben. Das waren eben die Visionen des Untergangs, die aus dem Inneren des schlechten Menschen, sozusagen Betrunkenen, Zügellosen, Ungebildeten, Unerzogenen Menschen ausgehen. Und aus der Resten, die in uns allen sind. Ja. Das ist der Gegenstand der Psychoanalyse. Der Unterschied zu allen anderen Autoren damaliger Zeit, oder meisten, die auch im 20. Jahrhundert in dieser Situation geschrieben haben, begnügt sich Freud nicht damit, dass er diesen Gegensatz aufbaut. Das kann man bei Dostoevsky finden, das kann man bei der französischen Décadent damaliger Zeit finden, das kann man bei Nietzsche finden, das kann man sehr viele finden, dieser Gegensatz zwischen Naturresten im Menschen und zivilisatorischer Form, in der der Mensch lebt. Freud machte einen weiteren Schritt, und das macht die ganze Sache interessant. Er versucht, eine Theorie des unzivilisierten Menschen zu entwerfen. Das heißt, sozusagen diesen Menschen nicht nur zu konstatieren, sondern zu theoretisieren und zu beschreiben. Und er beginnt mit einigen Voraussetzungen, die ungewöhnlich waren für die zivilisierte Welt damaliger Zeit, waren aber relativ schon akzeptiert in den Kreisen, in den Wiener sozusagen avancierten Kreisen damaliger Zeit, er beginnt mit einer Vorstellung einer, man würde sagen heute, ja, in der heutigen Sprache, einer dezentrierten Triebstruktur des Menschen. Nämlich mit einer neuen Theorie der Sexualität. Und zwar die Theorie der Sexualität, die als Norm setzt, sozusagen die Ungebundenheit der Triebe und der Lüste und des Strebens nach dem Lustgewinn von der Reproduktionsfunktion. Das heißt, wenn man klassische Literatur über die Triebe und über den Lust liest, ich habe schon in einem anderen Semester über Rousseau, ja, ich meine, klassische Theorie des Triebes berichtet. Wir haben sozusagen zwei Grundtriebe in der Tradition beschrieben. Ein Trieb oder ein Verlangen nach der Selbsterfahrung als Grundlage der Stabilität der menschlichen Existenz auf der einen Seite und Sexualtrieb verstanden als ein Opfer an das Menschengeschlecht. Ja? Das heißt, das Individuum sozusagen ist zerrissen zwischen dem Willen zur Selbsterfeindung auf der einen Seite und dem Verlangen, dem Trieb, das ihn dazu bringt, sich der Vermehrung und der Weiterentwicklung des Menschengeschlechts zu opfern, dadurch, dass man sozusagen Sexualakt wird als Opfer verstanden, als eine Vorausgabung, als eine Entkräftung des Menschen, als etwas Unvernünftiges und Schädliches eigentlich für den Menschen, was ein normaler Mensch sozusagen wirklich von Selbsterfaltung, auf die Selbsterfaltung gerichtet ist, nicht tut, was zum Beispiel ein buddhistischer Weise nicht tut, was ein griechischer Weise nicht tut, was ein christlicher Mensch nicht tut. Das heißt, der Mensch, der wirklich um seine Seele kümmert, um seine Selbsterfaltung in dieser Welt, in anderer Welt kümmert, der tut sowas nicht. Ja. Sowas tut nur derjenige, der von einem, das ist es ein Opfer, dem Fortschreiten des Lebens, ja, und der Weiterentwicklung des Geschlechts. Das ist aber drin in der menschlichen Natur, das wird anerkannt und dadurch wird auch die Sexualität geändert, legitimiert. Ja. Der Mensch wird als Schauplatz dieser Spannung beschrieben. Nun, der Einzige, der den nächsten Schritt tut, und zwar in einer Tradition, die nicht zu tun hat mit der Theorie der Sexualität, was auch sehr wichtig ist, das macht deshalb. Und deswegen ist dieser Seminar in gewissermaßen Fortsetzung dessen, was ich über deshalb gemacht habe. Deshalb programmatisch trennt in seinen Schriften, die in seinen Romanen, die ja philosophische Romanen sind, jene Sitan, Verlangen, Begehren von jedem praktischen Ziel, verstanden als sozusagen Kinderproduktion, nicht wahr, und Vermehrung des menschlichen Geschlechts. Das heißt, er leistet theoretisch das, was Kontrazeption im 20. Jahrhundert effektiv geleistet haben, das heißt die Trennung des Begehrens von der Reproduktivfunktion. Er macht das literarisch, als eine literarische, utopische Vision. Er beschreibt die Sexualität als von der Reproduktion völlig befreit. Das ist auch der Grund, warum praktisch die Sexualität sozusagen mit dem Tod endet. Ja, bei deshalb. Weil sonst bekommen die Helden und die Heldinnen vor allem die Kinder, ja, das ist eben nicht der Sinn der Sache. Das heißt, die Sexualität wird beschrieben in der Phase, in der sich nur um Begehrenbefriedigung und Lustgewinn handelt. Abgelöst von der Produktion. Und das heißt von jener Verbindung zum menschlichen Geschlecht. Durch diese Abkoppelung wird Individuum auch nicht eingebunden in das Soziale im weitesten Sinne des Wortes und die Sexualität verliert diese traditionelle Legitimation. Die Sexualität wird zum Verbrechen. Zum Verbrechen in dem Sinne, dass es sich um eine Vorausgabung handelt, die nicht mehr legitimierbar ist. Sie ist nicht legitimierbar durch die Selbsterfahrung, sie ist nicht mehr legitimierbar durch die Fortsetzung oder Fortschreiten des menschlichen Geschlechts. Sie ist sozusagen, sie steht ohne und jenseits einer kulturellen Sanktion, die ihr irgendwelchen Sinn innerhalb des Ganzen zuschreiben könnte. Und in diesem Sinne scheint bei Dessart ein Punkt zu sein, der sozusagen in einem gewissen Sinne außerhalb des zivilisatorischen Ganzen liegt. Wir haben ein Terrain, und zwar, wir haben bei Dessart erst ein Terrain für den Angriff auf die Kultur. Wir haben sozusagen plötzlich ein Bereich auf eine gewisse Weise verstandene Sexualität, nicht auf alle möglichen Weisen verstanden, sondern auf eine ganz bestimmte Weise verstandene Sexualität. Und haben wir sie so verstanden, können wir sozusagen Angriff beginnen. Ja? Zumindest haben wir etwas, wovon wir sagen, es ist außerkulturell. Ja? Es ist etwas, was einer normativen Setzung entzieht und hat die Berechtigung alleine sich selbst eben als lustig. Vielleicht noch ein Schritt, warum diese Radikalisierung der Sexualität, die kommt nicht interessanterweise, und das zeigt sich dann ganz deutlich bei diesen Schriften von Freud, sie kommt gar nicht aus dem Diskurs über die Sexualität der Person. Die Eigentümlichkeit von Dessart und seiner Theorie der Sexualität besteht darin, dass sie sozusagen aus anderen Quellen kommt. Und zwar, sie kommt aus der Hobbeschen Theorie des Naturzustands. Das heißt, was Dessart als Sexualität beschreibt, ist nichts anderes als Naturzustand nach Hobbes. Das heißt, ein Zustand außer der Verfassung, jenseits der verfassungsmäßigen Ordnung. Das ist ein Zustand, in dem jeder einen unangeschränkten Anspruch hat auf jeden anderen. Und zwar in allen Hinsichten. Er kann diesen Menschen töten, er darf ihn missbrauchen auf alle Arten und Weisen, er darf ihn berauben, er darf mit ihm tun, was er will, weil es keine Verfassung gibt, die das verbietet. Das heißt, die politische Theorie von Hobbes besteht darin, dass es zwei Zustände gibt. In einem Zustand werden Pflichten und Grenzen und so weiter geregelt. In einem anderen Zustand, also Naturzustand, sind sie grundsätzlich ungeregelt. Und in diesem Naturzustand hat der Mensch das Recht zu allem, was er überhaupt unternimmt, was er will. Das ist eine abstrakte Konstruktion. Das ist eine abstrakte Konstruktion, die ja, um ihre Sprengkraft zu verstehen, die ja völlig widerspricht der Tradition, ja, der traditionellen Auffassung der Natur, in der sozusagen der Mensch in der Natur immer schon gewisse Pflichten und Möglichkeiten hat, ihr als Naturwesen immer noch Grenzen und. Das heißt, die Tradition war immer die, dass der Mensch als Naturwesen immer noch definiert ist und immer noch begrenzt ist. Hobbes ist der Erste, der diese Grenzen sprengt und sagt, in der Natur ist alles möglich und erlaubt. Erst unter der Verfassung werden diese Grenzen eingeführt. Eigentlich geht er davon aus und geht auch weitgehend das internationale Recht davon aus, dass die Staaten mit sich in einem Naturzustand leben. Das heißt, immer noch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert hat es ein bisschen geändert, aber im 19. Jahrhundert war die Rechtsauffassung vorherrschend, dass die Staaten als souveräne Staaten, die in einem Naturzustand miteinander befinden, haben ein Recht auf einen Angriffskrieg und Zerstörung eines anderen Staates, weil es keine Verfassung gibt, die überstaatlich Geltung hat. Also das war sozusagen der politische Rest des Naturzustands als eine offizielle Lehre über das juristische Lernen. Ja, und das hat man begonnen, noch später zu realisieren. Was passiert mit Dessart, also mit dieser Theorie des Naturzustands bei Dessart? Es passiert Folgendes. Naturzustand ist eine Fiktion, ist eine Vision eines nicht existierenden Lebenszustandes nach Hobbes. Das ist das, was wäre, wenn es keine Verfassung wäre, ja, gäbe. Aber so etwas gibt es ja nicht. Ja, es gibt immer, außer der, nicht mal, interstaatlichen Kriegen, gibt es keinen verfassungsfreien Raum. Das heißt, dieses Bild des Naturzustands, des Zustands jenseits der Zivilisation und der Kultur, ist ja bei Hobbes so ein Mittel, wie auch zum Beispiel die Beschreibung der Utopie, die Verfassung sozusagen abzugrenzen, zu beschreiben und zu legitimieren. Deshalb macht er mit aus diesem Zustand eine Realität. Und Freud macht das natürlich in diese Richtung. Deshalb macht er eine Realität, indem man sagt, dieser Naturzustand ist zwar keine faktische Realität, aber die Realität unseres Wunsches. Das heißt, es ist interessant, dass Freud an vielen Stellen dieses Wort virtuell benutzt. Er sagt, virtuell herrscht immer schon der Naturzustand, und zwar, das ist die Natur unseres Wunsches. Das heißt, unsere Sexualität und die Struktur unserer Triebe ist sie tatsächlich und zu jeder Zeit so aus, wie der Naturzustand, das heißt, außer verfassungsunrechtliche Ordnung sozusagen bei Hobbes. Wir haben also einen Schub in die Richtung der sozusagen Faktizisierung, ja, wenn man will, dieser philosophischen der Utopie oder dieser philosophischen Konstruktion. Deshalb sagt, so wie es beschrieben wird, ist tatsächlich so, nicht in der Realität, wie wir sie erleben, aber in Wunschrealität, im Traum sozusagen, im Wunschbild. Und Freud macht noch einen und absolut radikalen Schritt. Er sagt, nicht nur ist es der Wunschtraum als Imagination, als Wunschleben des Einzelnen, sondern es ist eine Realität. Und es ist eine pragmatische Realität, es ist also uns direkt gegebene Realität. Es gibt ein Wesen, das diese Struktur tatsächlich hat und in diesem Zustand tatsächlich lebt. Und das ist der Säugling. Das ist das kleine Kind. Das kleine Kind lebt in einem Naturzustand ohne und vor der Einführung in die Zivilisation. Er lebt zwischen Geburt und der Einführung in die Zivilisation in einem hobbschen, desartschen Naturzustand. Das heißt, er will seine Mutter vergewaltigen, er will seinen Vater umbringen, er will alle töten und auffressen, die er sieht, also Kannibalismus ist sozusagen der Staatsbetrieb bei so einem und eben deswegen saugen wir uns ja falsch. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze sozusagen Vokabular der Wünsche und die ganze Zügellosigkeit von Justine, Juliette und ich weiß nicht, Sodom und Gomorra, alle werden projiziert auf diese Säugung. Und als Realität des Gefühlslebens dieser Säugung verstanden. Wir haben hier eine Kombination aus der Vorstellung eines romantischen Kindes, das heißt des Kindes, das neu in der Welt kommt und die Welt mit den neuen Augen sieht, das ist die romantische Vorstellung, nicht wahr? Von der Innovation und kommt neu in die Welt. Und für eine kurze Zeit sieht die Welt neu. Plus die Antwort auf die Frage, wie. Wie sieht man und wie zeigt sich die Welt neu einem neu gekommenen Menschen? Nicht zivilisatorisch bedingt, nicht kulturell stabilisiert, nicht künstlich. Das Einzige, was Mensch als kleinen Körper sozusagen erlebt, sind andere Körper, die er sofort eben auffressen, zerstören, umbringen, ausbeuten. Er will mit dem Ziel der Lust maximieren. Später aber wird er gezügelt, terrorisiert, unterdrückt, repressiert, dressiert und auch hundertweise terrorisiert, vor allem von den Eltern, von den Partnern, aber sonst auch von allen. Und im Endeffekt, was aus diesem Kind wird, aus ihm wird ein vernünftiger Europäer. Ja? Gut. Wie kann man aber rekonstruieren, was dieses Kind war, bevor er zum vernünftigen Europäer geworden ist? Das kann man dadurch, dass man innerhalb der Ökonomie des sozialen Verhaltens Räume aufspürt, die sozusagen ungeregelt sind. Und ein solcher ungeregelter Raum, also nicht normierter Raum, ist der Traum. Ja, wir haben sozusagen keine Möglichkeiten und keine Mittel, um die Träume zu regulieren. Es gab diese berühmte Slogan der kommunistischen Revolution in Russland, einen des Slogans, erträumen sich schneller Genossen. Aber man sozusagen kann wirklich nicht Tempo und nicht wahr, den Gang der Träumen definieren und verwalten und lenken. Das ist das eine. Und das andere sind eben Zustände, in denen sozusagen der Wille versagt. Ja, das sind Wahnvorstellungen, das sind Neurosen und. Okay, und dann entsteht die sozusagen ideologische und sagen wir territoriale Grundlage für den Stehen der Psychoanalyse. Man verbindet folgende Elemente. Naturzustand als philosophische Abstraktion, eine natürliche, verfassungsnicht geregelte Ordnung auf der einen Seite, Kind als Verkörperung des satschen Romanen auf der anderen Seite, oder auch griechischen Tragödien und so weiter. Und das lief alles zusammen. Und wohl bemerkt, vor der Zeugungsfähigkeit, für Freud, und das sagt er an vielen Stellen, endet im Grunde die Sexualität mit dem Geschlechtsakt oder mit der Fähigkeit zum Geschlechtsakt. Das heißt, indem ich Geschlechtsakt heterosexuell oder was auch immer, wie sozusagen sich gehört, vollziehe, sozusagen entsage ich meine Sexualität. Weil ich diese Sexualität unterordne und unterwerfe einer gewissen zivilisatorischen Logik und gewissen zivilisatorischen Konventionen. Im Grunde hat nur der Säugling Sexualität. Das heißt, nur bevor ich überhaupt diese Zeugungsfähigkeit bekomme und bevor sie ausübe, bin ich in diesem Naturschwebezustand der Besatzchen Polymorphen, Eros. Und dieser Zustand wiederholt sich, und das ist sozusagen der dritte, nicht wahr, der dritte Territorium, also die dritte Komponente der Psychoanalyse als deutsche Konstruktion, wiederholt sich dort, wo diese Unterwerfung der Sexualität unter der Gesellschaftskonventionen partiell versagt, weil der verwaltende Wille, weil der Subjekt versagt, weil ich nicht ein gewisser Teil meines Lebens nicht meistern kann. Und das sind eben Träume, wie gesagt, das sind eben Neurose, das sind eben Wahnvorstellungen. Wir haben also folgende Struktur. Auf der einen Seite Verfassung, Kultur, Zivilisation, Technik, Recht, Moralsystem und so weiter. Verstanden eindeutig und ohne Umschweife als repressiver Mechanismus. Als Mechanismus der Terrorisierung des Einzelnen. Ja? Kultur ist eindeutig verstanden als negativer Faktor. Als das, was mich unterdrückt. Und Freud sagt an vielen Stellen, dass wenn die Kultur uns angeblich allen etwas bringt, sie ist Feind von jedem Einzelnen. Das heißt, die Kultur tut so,